Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
RevLab.
Guten Montagmorgen, lieber Manuel.
Stefan, dass wir uns noch sehen.
Wenn ich so hinter dir schaue, habe ich das Gefühl, dass es jemand von uns zwei geschafft hat. Und das bin ich dich.
Ja, genau, genau. Ja, wir sind da am wunderschönen Ort, fernab, ich hätte fast gesagt, fernab von jeder Zivilisation, aber das wäre jetzt gerade ein bisschen viel gesagt, aber...
Also wir sind im Kanton Bern, oder?
Ja. Ja, genau. Aber wirklich so...
So der Traum von jedem Baselbieter, mal Ferien haben und zu uns kommen,
oder? Ja, genau, genau. Aber es ist wirklich so abgelegen irgendwie. Du fährst da bei Steffisburg hintere. Und wenn du denkst, jetzt kommt dann der grosse Abgrund, wo einfach die Welt aufhört, dort, wo quasi das Schiff...
Dann kommen die 7 apokalyptischen
Leute. Ja, genau. Dort, wo so die C-Fahrer, wo das Schiff so hinten runterfallen, oder? Dort kommt dann ein E-Ritz und die 7 Hengste, ja, nicht die 7 apokalyptischen Ritter, aber ja, die 7 Hengste heissen die Berge.
Die
da.
7 Hengste,
und genau. Da sind wir in einer Wohnung. Es ist echt herrlich. Es ist wunderbar.
Ah, oh, wunderbar.
Ja. Und du hast dich gehalten? Hast die Woche ohne mich gestartet?
Ja, ich habe die Woche ohne dich gestartet. Ich habe schon eine Sitzung hinter mir. Ich habe auch wirklich nicht so lange geschlafen heute. Ich bin recht früh wach geworden. Und es ist krass, ich habe mir irgendwie wie abgewöhnt, schon seit längerem, gerade nach dem Aufstehen auf mein Telefon zu schauen und irgendetwas umzudrücken. Ich kann dir sagen, seit dem Freitag ist das wieder anders bei mir. Ich wache wirklich am Morgen auf und das Erste ist Handy anmachen, den Schlafmodus aus und einfach schauen, was alles für Nachrichten aufpoppen, was in der Nacht wieder alles passiert ist.
Aha, ja, ja.
Ich merke so, mir geht's mega an die Nieren.
Ja.
Das ist so.
Wenn ich gerade gedacht, wegen was ist das? Aber du bist jetzt natürlich, willst up to date sein, was die ganze Ukraine-Krise betrifft, oder?
Es ist so ein komisches Gefühl, weißt du, es ist, wo das Ganze mit Covid dann zum Beispiel losgegangen, habe ich nicht so zu denen gehört, die jede Pressekonferenz herbeigesehen haben und den Timer haben gestellt und das immer geschaut haben. Aber jetzt im Moment ist wirklich so etwas vom, ja, es ist echt etwas passiert, wo ich glaube, meinen Kindern noch vor 4 Wochen hätte ich gesagt, nein, das hat zu einer Zeit von unseren Grosseltern gehört, das gibt es nicht
mehr. Ja, und genau das Empfinden habe ich auch. Ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, ein Mindset von Putin gehört zu der Zeit von unseren Grosseltern. Weißt? Es ist für mich ganz awkward. Weißt du noch, wir haben doch einmal geschwätzt darüber, über die Wahl von Trump als Präsident. Ich glaube, wir haben irgendwann mal darüber geredet, ob wir schon mal echte Ängste hatten von einer, sag jetzt mal, geopolitischen Bedrohung, die die Schweiz auch mit reinreisst. Ja. Und ich habe das nur einmal in meinem Leben gehabt bis jetzt. Ich sage nicht, es hätte nicht vorher schon mal Grund gegeben für so Ängste, aber ich habe das bis jetzt erst einmal empfunden. Das ist dort, wo der Trump gewählt worden ist und vorher noch irgendwelche Sympathien für Atomkrieg bekundet hat und das Gefühl, und behauptet hat, Amerika müsste ja mal endlich Gebrauch machen von diesen teuren Raketen, die sie da... Und ich denke, jetzt haben sie den Vollidiot, haben sie zum Präsident gewählt. Und dort habe ich wirklich, das erste Mal bin ich zur Nacht aufgewacht und habe plötzlich gedacht, hey, ich weiss nicht, ob meine Kinder, ob unsere Kinder in einer Welt müssen aufwachsen müssen, wo Krieg wieder kennt, weißt? Und jetzt ist es mal wieder so gegangen, oder? Also gestern hat irgendwie der Putin seine Atommilitärdivisionen in Alarmbereitschaft.
Also er hat es eine Abschreckungswaffe genannt, gell? Er hat es eine Abschreckungswaffe genannt. Er hat das Wort noch nicht ins Maul genommen. Ich glaube auch, dass das mehr sind als jetzt irgendwie Spitzfindigkeiten. Ich glaube tatsächlich, dass das so etwas ist, was noch so zu einem diplomatischen Eskalationskurs gehört. Es ist auch für mich irgendwie noch speziell, weißt du, auf der einen Seite ist es so total niederschlagend, sich ein Bild zu machen, dass jetzt wirklich der Putin einen Einmarsch in die Ukraine befohlen hat. Das ist irgendwie so, so absurd. Und auf der anderen Seite schäme ich mich ein bisschen, weil ich denke, ja, aber eigentlich hätte man das schon ein bisschen erahnen können, wo der Krim einfach annektiert hat, wo eine Donbass-Region immer wieder infiltriert hat mit Leuten, die sich zwar verkleidet haben wie irgendwelche zivilen Kämpfer, aber eigentlich war es ja klar gewesen. Und irgendwie habe ich aber schon so mentalitätsmässig so zum westlichen Bild immer mehr dazugehört, wo so hat gesagt, ja, das ist halt jetzt ein bisschen Säbelrasseln, das darf man nicht so ja. ernst nehmen. Und jetzt ist er dort. Und auf der anderen Seite gibt es etwas, wo mir mega Mut macht, und das ist jetzt einfach zu sehen, zum ersten Mal, seit ich mich erinnere, scheint die EU irgendwie zu funktionieren. Also, weißt du, ich meine, das ist schon noch krass. Die haben ja jetzt, durch das, dass sie die grossen russischen Banken vom SWIFT ausschließen, das ist jetzt wirklich ein reales Risiko, dass die werden keine Gaslieferungen mehr bekommen, oder? In Deutschland zum Beispiel, wo sehr stark abhängig ist von russischem Gas. Und dass sie wirklich auch massive wirtschaftliche Schäden in Kauf nehmen. Und ich finde das echt stark und ermutigend. Und gleichzeitig muss ich ja sagen, wieder mal so ein Moment, wo man sich auch ein bisschen dafür schämen muss, Schweizer zu sein, oder?
Ja. Ja, du hast ja einen Blogbeitrag geschrieben zu dem, den ich übrigens sehr gut gefunden habe, wo ich schon muss beipflichten muss. Das ist die Schweizer Neutralität ist irgendwo doch nur in diesem Moment ein Feigenblatt für eigentlich eine sehr feige Grundeinstellung, oder? Probiert, sich so durch so Krisen durchzunavigieren, dass einfach möglichst wenig Nachteile für die Schweiz daraus entstehen. Oder? Und das ist schon nicht gerade das, wo man unter einer moralischen Selbstverpflichtung würde ich verstehen, oder?
Nein. Ich habe viel mit Leuten diskutiert auf Facebook, mit ein paar auf Twitter. Und habe dann gedacht, okay, ich muss das wirklich mal ganz sauber recherchieren. Wie ist denn das jetzt eigentlich rein rechtlich? Also weißt du, an was sind wir denn gebunden, durch das, dass wir neutral sind? Und das hat einfach wirklich, ohne Scheiß, Manus, hat einfach nichts mit dem zu tun. Also streng genommen dürfen wir einfach weder den Russen noch der Ukraine Waffen liefern. Das dürfen wir nicht. Das ist Neutralität. Und wir müssen sicherstellen, dass wir unser Territorium selber können verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Das sind eigentlich so Kernpunkte davon. Mhm. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du Sanktionen gegen ein Land nicht darfst mittragen.
Aha, ja, ja, ja.
Und das hat auch nicht, ja. Und die Schweiz hat ja das offiziell verurteilt, den Einmarsch. Also das heisst, die können ohne Problem aus einer völkerrechtlichen Perspektive einfach die Sanktionen mittragen. Und ich bin auch ganz sicher, dass sie das heute werden beschließen und müssen machen. Es ist einfach wieder so peinlich, dass, weißt, manchmal kommt es mir so vor, wie wir sind so ein nervige, unsympathische Kind in der Klasse. Wo irgendwie einfach immer noch probiert, seinen Vorteil zu holen, noch die Hand aufstreckt, obwohl schon Pause ist und noch irgendetwas will, oder? Also ich meine jetzt, es ist Krieg und wir kommen auf die EU zu und sagen, ja, wir haben jetzt eine neue Idee, wie wir das Dossier könnten verhandeln, wir reden jetzt einfach über alles zusammen gleichzeitig. Und du denkst so, hey, Leute, es ist im Fall gerade etwas los, was ein bisschen wichtiger ist als eure Befindlichkeiten zu bilateralen Verträgen, die ihr schon lange einfach hättet machen sollen, Mann. Jetzt macht das Zeug und schließt euch an und seid endlich ein Teil von Europa, Mann.
Ja, ja, ja. Gell, man könnte jetzt das Gleiche sagen, wie du gesagt hast, zur Verteidigung oder zur Erklärung von der reformierten Kirche in unserem letzten Gespräch über Ökumene und so, dass halt dann in einer basisdemokratischen Institution Sachen immer ein bisschen mehr Zeit brauchen und extra Runden müssen gedreht werden und so, und man sich dann schlussendlich doch vielleicht zum Richtigen durchringt oder so. Vielleicht braucht jetzt die Schweiz halt einfach, wird sie zum Schlusslicht, indem sie irgendwo alles für sich nochmal selber muss klären und lösen, oder? Das
Ja, aber weißt du, Manu, wenn es jetzt so wäre, dass wir irgendein Verfahren haben, dass einfach alle Kantone zuerst auch noch müssen zustimmen müssen, dass wir jetzt irgendwie Sanktionen mittragen, dann hätte ich sogar noch ein gewisses Verständnis und würde sagen, komm, dann müssen wir das halt ändern in der Verfassung oder so. Aber du hast doch jetzt eine Schweizer Bevölkerung, die wirklich grossmehrheitlich hinter der Ukraine steht, die den Krieg verurteilt, die das Scheiße findet. Und du hast eine Landesregierung, die als Exekutive kann beschliessen kann, das jetzt mitzutragen und das einfach endlich machen sollte. Und es ist einfach kein geiler Grund zu sagen, sorry, es ist gerade Wochenende, wir sind nicht um, aber wir schauen dann am Montag noch einmal. Das ist hure schräg.
Ja.
Also, gerade wenn man sieht, zu was jetzt und zu welcher Geschlossenheit jetzt die anderen europäischen Länder sind fein gewesen, die jetzt wirklich über Jahre gar nichts auf die Reihe bekommen haben, oder? Wo ich einfach so denke, Mann, Leute. Also, echt, ist das wirklich das Beste, wo die Schweiz, die jetzt am wenigsten zu befürchten hat, im Geld schwimmt, wo einfach eine prosperierende Wirtschaft, eine starke Armee hat, ist das wirklich das Beste, was die Schweiz jetzt machen kann im Moment? Das ist schon krass. Das ist schon krass.
Hast du das schon mal überlegt, was wäre dein Best Case? Also Worst-Case-Szenario will ich jetzt gar nicht diskutieren, da quasi in die Richtung findet die Fantasie nicht so schnell Grenzen. Aber was wäre denn dein Best-Case-Szenario in dieser Geschichte? Was wäre das Beste, was könnte passieren jetzt in diesem Konflikt jetzt für Ukraine und Europa?
Ja, also ich glaube, das Best Case müsste ich schnell von dem her entwickeln, was ich glaube, was der Putin hat gedacht, was passiert.
Ja.
Und so weicht es nachher dann von dem ab. Ich denke, er hat wirklich die Idee gehabt, dass das ziemlich schnelle Sache wird, wo man dann in Kiew einmarschiert. Und entweder ist dann die ganze Regierung schon geflohen oder man kann sie halt dann irgendwie festnehmen und bei der Festnahme sterben sie dann dummerweise. Und dann setzt er irgendwie seine Marionette dort ein und hat quasi neben Belarus nochmal einen Staat, der einfach seine komische Autokratendiktatur mitträgt. Oder? Das, glaube ich, hat er sich so vorgestellt.
Wahrscheinlich.
Und er hätte vor der ganzen Welt können zeigen, schaut mal, der Westen hat euch nicht geholfen. Und das, was ich im Moment so als Best Case hoffe, ist, dass die Ukraine es wirklich schafft, den Widerstand aufrechtzuerhalten, unterstützt von starken europäischen Partnerinnen und Partnern, die jetzt endlich aufgewacht sind. Also auch Deutschland, die jetzt grosse Entschlossenheit zeigt, dass es so, wie man es noch vor einer Woche für absolut unmöglich hätte gehalten. Und dass Verlust, die die Russen dort haben, einfach zu gross sind, dass du das innenpolitisch kannst verschweigen kannst. Also, dass irgendwie muss aufliegen, dass er sich verzockt hat und dass innerrussischer Widerstand auch gegen Putin nachher wächst. Ich habe jetzt gerade heute Morgen gelesen, es sind schon 5'000 Demonstranten aus Russland festgenommen worden.
Ja, krass.
Also das müssen viel, viel Leute sein, die wirklich unter lebensbedrohlichen Umständen auf die Strasse gehen und demonstrieren. Und das ist eigentlich grossartig und das wäre meine Hoffnung, dass das Russland komplett destabilisiert, dass China und die NATO-Mächte das irgendwo wieder auf eine Grundlage kommen, wo man zusammen vernünftig kann, geopolitische Themen verhandeln und dass die NATO zusammenwächst, dass die Ukraine eine EU-Mitgliedschaft bekommt, selbstverständlich dann auch zu der NATO gehören. Das wäre so mein Best Case. Ja.
Also das habe ich mir auch mal ausgemalt in so optimistischen Anfällen, die ja bei mir eher selten sind. Aber ich glaube, richtig demoralisierend für einen Putin wäre es, wenn innerhalb von seinem Land irgendwie ein Unverständnis für den Krieg so breit verankert wäre, eine Protestbewegung so viel Leute mitreisst, dass er merkt, er verliert Glaubwürdigkeit und der Rückhalt im eigenen Land mit dem, mit dieser Geschichte, oder? Und das, ich kann das natürlich überhaupt nicht beurteilen, wie gross der Rückhalt für den Krieg ist innerhalb von der russischen Bevölkerung, aber ich fände es ganz grandios, wenn jetzt quasi aus seinen eigenen Reihen einfach die Leute würden aufstehen und sagen, hey, was soll das eigentlich, oder? Das, ja.
Ich meine, das ist halt das Schwierige jetzt an dem ganzen Machtpoker, dass mit Russland jemanden auf der Seite hast, der eine unglaublich schlagkräftige, starke Armee hat, die auch sehr viel Geld kostet, mit riesigen Waffenlagern, aber eigentlich eine Wirtschaft, die sowieso einfach mini ist, oder? Also die ist eh schon, die russische Wirtschaft ist ein Witz, oder? Also das Bruttoinlandprodukt, das kannst du vergleichen mit einem europäischen mittleren Staat.
Ah, ja.
Wenn du das bedenkst auf die Bevölkerung, auf die Fläche, das ist eigentlich nichts. Und dort ist einfach wie die Frage, haben sie überhaupt noch viel zu verlieren in diesem Bereich? Aber ich denke jetzt also gerade der Ausschluss aus SWIFT, das wird sie sicher ganz hart treffen. Und die Frage ist einfach, gelingt es ihm wieder mit Propaganda zu sagen, das ist der böse Westen, der uns da irgendwie will unterlaufen und die Leute glauben es ihm? Oder ist das ein Moment, wo sich irgendwie die russische Bevölkerung dann auch mal fragt, du, aber warum ist irgendwie die ganze Welt gegen uns?
Ja, ja.
Also, aber ja, hey, man weiss es nicht, man weiss es nicht im Moment. Ich merke einfach mehr, ja, bei mir ist wirklich so etwas, einerseits so die grosse Hoffnung, dass endlich die Demokratie sich wieder darauf besinnen, dass Demokratie echt etwas wert ist, wo man auch dafür einsteht. Und dass es auch toll ist, eine Demokratie zu verteidigen und dass dahinter eine Idee steht, die uns selber ausmacht. Weil, weißt du, Manu, das dürfen wir auch nicht vergessen, also die Covid-Situation hat es Leute gegeben, die haben gesagt, ja, schau mal, in China, die haben das viel besser im Griff. Die haben in 2 Wochen 2 riesige Spitäler gebaut mit Quarantäne-Ding und bei uns in der Demokratie geht das alles nicht, oder? Und so. Als wäre Demokratie irgendetwas, wo man kann gegen irgendetwas anderes eintauschen kann.
Ja, ja.
Und ich glaube, jetzt gerade ist wenigstens für uns die Chance, dass wir wieder schnallen, hey, Demokratie, das ist das, was wir sind. Also weißt du, es gibt nicht etwas anderes, was wichtiger ist zu erreichen, als das, dass wir eine demokratische Form haben und einen liberalen Staat sind.
Das ist non-negotiable.
Keine Nation,
das ist alternativlos. Es gibt keine Alternative dazu, unsere Absichten und das Ziel auf demokratischem Weg zu erreichen. Oder? Dass jede Abkürzung unterläuft unsere Identität so fundamental, dass es sich sicher nicht lohnt, oder? Ja, aber lass es uns mal persönlich machen. Was hast denn du, habt ihr mit euren Kindern über das geredet? Ich bin ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen überfordert gewesen. Unsere Kinder haben dann auch so am Rand mitbekommen und gefragt, du, was ist jetzt das und so. Ich finde es noch schwierig irgendwie, zum über das, unser Sohn hat dann wollen wissen, ja, warum hat denn Russland jetzt angegriffen? Ja, irgendwie, das sind so komplexe und zum Teil auch irrationale Mechanismen. Ich finde es noch schwierig, mit Kind über das zu reden.
Also bei uns ist jetzt das Wochenende einfach der Theo da gewesen. Der ist ja 8.
Ja.
Die Emilia war bei ihrem Papi gewesen. Mit ihr haben wir jetzt noch nie über das geschwätzt, aber mit dem Theo natürlich viel. Das hat ihn auch betroffen gemacht und ich habe so wie gemerkt, das eine ist so wie die Angst, könnte denn der Putin auch zu uns kommen?
Ja, klar. Ja.
Ja. Und das ist mir irgendwie schon auch wichtig gewesen, ihm dort zu sagen, Theo, das glaube ich nicht, dass das passiert. Ich glaube nicht, dass der Putin zu uns kommt. Aber ich habe ihm nachher wie probiert zu erklären, also, wo er übrigens schon recht viel darüber weiss, muss man vielleicht sagen, ist so der Zweite Weltkrieg, das interessiert ihn schon ganz lange, über das haben wir schon viel geschwätzt. Und ich habe dann so probiert, das anzuschliessen und zu erzählen, wie es nachher ist weitergegangen und was das für eine Zeit war. Und dass Oma und Opa zum Beispiel in einer Zeit, dass die das miterlebt haben, dass man hat müssen Angst haben, dass jemand vielleicht plötzlich ausrastet und auf einen falschen Knopf drückt. Oder? Und dann hast du einen Atomkrieg, oder? Wo die Menschheit dann auslöschen könnte und so. Aber Ich habe ihm mehr probiert zu erklären, warum es ganz wichtig ist, dass jetzt alle dort helfen und wie man helfen kann, ohne dass man selber jetzt dort hergeht und irgendwie in einem Panzer hockt und rumschießt. Oder? Das ist ja das andere, was ich im Moment wahrnehme. Das ist übrigens in der Arena, hast du wahrscheinlich nicht geschaut, oder? Du hast eine Ferien. Ja, aber das ist gerade so aufgefallen, oder? Dass sofort die bürgerliche Politik kommt und sagt, ja, die Linken von der XOA und jetzt haben sie keine Kampfflugzeugwellen und da. Aber jetzt seht ihr mal, wie wichtig es ist und wie gross die Bedrohung ist, oder? Und so. Und ich denke so, hey, es kann doch jetzt nicht sein, dass im Moment, wo jemand, wirklich einen Völkerrechtsbruch begeht, wir sagen, ah ja, das ist jetzt ein guter Grund, unsere Armee aufzurüsten. Also wenn, dann muss es dazu führen, zu sagen, jetzt werden wir ernsthaftere Europäerinnen und Europäer, jetzt schnallen wir endlich, wer unsere Freunde sind und wir arbeiten mit denen zusammen. Oder? Also das wäre irgendwie der Schluss daraus. Und also was ich dir wirklich kann sagen, ist, der Theo hat es wahnsinnig betroffen gemacht. Ich habe ihm so Karten gezeigt auf Instagram, es gibt eine deutsche Seite, die dort wirklich mega geile Nachrichten aufbereitet, mit Karten und so. Dann siehst du zum Beispiel so, wer hat alles den Luftraum gesperrt für Russland und wer nicht, oder? Und dann siehst du einfach, es gibt so eine kleine Insel in der Schweiz. Wer hat alles Sanktionen verhängt und wer nicht? Und du siehst einfach immer die Schweiz, einfach nicht dabei. Und das ist etwas, das kannst du auch mit 8 schnallen, dass das komisch ist.
Ja, krass.
Und über das haben wir geschwätzt und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es Angst ist bei ihm, der so gross ist, dass es irgendwie lähmt oder dass er nicht schläft oder so. Was wir aber haben gemacht, wir sind gestern im Gottesdienst gesehen. Das ist im Fall etwas vom Besten, was ich machen konnte für mich selber.
Und hey, ich bin ganz, verblüfft gewesen. Ja. Du hast sogar auf Insta gepostet und hast irgendwie, ich habe gedacht, das muss dir irgendwo auf eine gute Art nachgegangen sein. Einmal auf eine gute Art. Ein Gottesdienst, der auf eine gute Art nachgeht.
Ja, wirklich. Und weißt du, ich glaube, das ist eben das Krasse, wenn du nachher das Kirchengesangsbuch in der Hand hast und die Texte da drin liest, dann merkst du so, die sind halt einfach in einer Zeit entstanden, wo es wirklich Menschen hat gegeben, die um ihr Leben gefürchtet haben durch Gewalt. Ja. Und es hat Krieg gegeben. Und es war dort irgendwie nochmal eine andere Ernsthaftigkeit gewesen, wenn man vom Bösen hat geredet, was sollte überwunden werden, oder wenn man auf Gottes gute Hand hofft in so einer Situation oder so. Und mir ist das mega eingefahren. Ich habe auch Sprüche postet denen, weil ich es einfach gefunden habe, wow, die Verse haben wirklich etwas Deeps über die ganze Zeit raus, wo mich jetzt betreffen und mich jetzt angehen. Und ich habe seit langem sogar beim Gebet wieder mal mitgemacht in der Kirche. Weißt, ich finde das sonst immer so komisch, wenn man betet in der Kirche. Das kommt mir meistens vor wie ein Vortrag oder so, die Fürbitten. Also irgendwie, dass Leute in einem komischen Sprechakt mich daran erinnern, dass Menschen Hunger haben und Durst haben und so. Wo ich so denke, das kannst du auch einfach sagen, das müssen wir nicht in ein Gebet kleiden, oder? Aber gestern hat mich das wirklich mal wieder berührt und ich habe wirklich gebetet. Also nicht einfach, ich bin nicht einfach ruhig gewesen und habe geschwiegen und habe probiert nichts zu denken, sondern ich habe wirklich gedacht, hey, Gott, wenn es dich gibt und du irgendetwas kannst machen, dann wäre jetzt ein guter Moment, dort etwas zu machen.
Ja, voll.
Und ich habe echt gemerkt, dass ich so, es hat mir Hoffnung gegeben, dort dabei zu sein, mit den Leuten. Und, der Matthias Zeindler hat der Spruch vom, also es war der Gottesdienst geleitet hat und predigt hat, hat an Gustav Heinemann erinnert und hat so ein bisschen abgewandelt, das Gustav Heinemann Zitat gebracht und gesagt hat, die Herren der Welt kommen und gehen, unser Herr kommt. Und ich habe so wie gemerkt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Wenn sie 2000 Jahre schreien, irgendwelche Leute in Not und Bedrängnis, dass er doch endlich so kommt, er ist nie gekommen. Aber ich habe gemerkt, dass ich das ganz, ganz fest glaube im Moment.
Ja, sehr, sehr krass, sehr stark.
Das ist so, ich weiß nicht, hast du Hugo Stamm gelesen? Hugo Stamm sieht die jetzige Situation als ein Beweis dafür, dass es nichts bringt, zu beten und dass Gott halt nicht eingreift und dass das Ganze wirkungslos ist und so. Ich glaube das im Fall ehrlich nicht und ich glaube das auch ehrlich nicht auf einer empirischen Art und Weise. Also ja. ich glaube tatsächlich, dass es etwas macht, wenn Menschen in einer grossen Zahl sich an etwas ausrichten, und es ist mir im Fall völlig scheißegal, ob das irgendwie Gott Vater oder Jesus oder der Allah oder irgendjemand ist, es ist mir im Fall scheißegal, aber sie richten sich an etwas Grösseres, was sagt, es gibt im Fall so etwas wie Recht und Unrecht. Es gibt etwas, was bedeutender ist, als dass du gerade deinen kleinen Vorteil aus dem kannst rausziehen. Und das hat einen unbedingten Anspruch an dich. Ich musste an ein Gespräch denken, wo wir über Dworkin hatten. Weißt du, über sein Buch Religion ohne Gott. Und ich finde es super, wenn man die Werte hat. Und mir ist am Schluss völlig egal, ob Menschen dabei an irgendeinen Gott denken, mit einem weißen Bart oder an irgendeine gute Kraft oder an Liebe oder was auch immer. Aber ich glaube, wir brauchen im Moment einfach alle Bilder, die wir irgendwie haben, die sagen, es gibt im Fall etwas, das grösser und wichtiger ist als deine Angst und dein Egoismus und deine kleine Endlichkeit.
Ja, voll. Und das ist ja irgendwie auch das, was einem dann so aufregt oder was einem auch aufwühlt, wenn man das Gefühl hat, dass jetzt wir als Schweizer oder die Schweiz als Land irgendwo probiert, so ich weiss doch auch nicht, dass es dann gleich den Anschein macht, als ob man so opportunistisch dann irgendwie sich da durch navigiert, ohne sich irgendwie unter einer Verpflichtung zu sehen, wo auch ein Preis wert ist oder ein Opfer wert ist, weisst du, das ist doch das, wo mich dann auch so ein bisschen zornig macht und auch hilflos macht, weil ich wieder denke, nein, also das, wo doch auch ganz viele Menschen für sich individuell irgendwo entdecken, wo sie merken, nein, das ist jetzt, da geht's irgendwo auch um mein Menschsein irgendwo, weisst, wo ich nicht will preisgeben. Das muss doch auch eine Nation verpflichten irgendwo.
Gell? Eben, weißt du, das finde ich eben wirklich auch, das ist so das Ding. Ich meine, ich bin jetzt der Letzte, der gegen Spass ist und gegen ein angenehmes Leben. Wirklich. Ich liebe Annehmlichkeiten, Konsum und alles zusammen wirklich voll. Aber auf der anderen Seite hat das alles nur einen Wert, wenn es etwas gibt, wo der mehr Wert ist als das. Mhm. Also, weil sonst ist das einfach reine Ablenkung von dem, was darum geht. Und ich hoffe wirklich, wirklich, dass das jetzt dazu führt, dass die Schweiz endlich ihre komische Inselhaltung aufgibt und sich öffnet für das, was da aussen auf dieser Welt läuft. Und nicht immer so tut, als wären sie die schlauen Diplomaten, die irgendwie im Background irgendwelche Winkelzüge machen, die irgendetwas sind. Nein, ich will wirklich, dass wir ein Land sind, das für Wert einsteht und das öffentlich macht. Und zwar nicht mit irgendwelchen schriftlich verfassten Kommuniqués, sondern ich will, dass der Bundesrat dort so etwas wie eine Führung übernimmt und hersteht und für die Werte hersteht, wo ich würde sagen, jawohl, das ist wert, zu dieser Gemeinschaft zu gehören, wo ein Volk auch ist.
Ich habe das Gefühl gehabt, während der Corona-Krise, zumindest am Anfang in der ersten Welle, habe ich das gesehen, vom Bundesrat, und hat das auch sehr bewundert, wie da, wer ist es gewesen?
Der Berset und Simonetta stark auftreten am Anfang. Und Simonetta Sommaruga ist stark auftreten
am Anfang. Die ist doch irgendwie.
Und übrigens auch der Ueli Maurer ist relativ schnell mit einem hurengeilen Finanzpäckchen
gekommen. Ja. Und dort hat es doch irgendwie, Sommaruga hat in der ersten Pressekonferenz hat sie irgendwie sichtlich gerührt, also wirklich zu Tränen gerührt, hat sie gesagt, wir lassen die Alten nicht sterben. Die Schweiz lässt die Alten nicht sterben. Wir sind ein reiches Land, wir haben das Geld, um Massnahmen zu ergreifen, und wir lassen uns das etwas kosten. Das habe ich sehr bewegend gefunden, weil ich so das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht einfach ein Kosten-Nutzen-Kalkül gewesen, wo zu dieser Entscheidung getroffen hat, sondern eine echte Betroffenheit und so eine Überzeugung irgendwie, da gibt's einen Wert, der uns jetzt verpflichtet, weißt? Das habe ich eigentlich stark gefunden dort.
Ja, das finde ich auch. Das finde ich wirklich auch. Ich muss die ganze Zeit an den Satz denken aus der Bundesverfassung von der Schweizer Eidgenossenschaft, weißt, wo ich im Moment wieder so wichtig finde. Ich meine, normal kommt ja immer der mit den Schwachen, oder? Also, dass sich die Stärke vom Volk am Wohl von der Schwachen misst. Den habe ich ganz wichtig gefunden in der Corona-Politik. Aber ein Satz vorne dran heisst, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht. Ja. Und das finde ich wirklich etwas, wo ich würde sagen, hey, komm, machen wir doch das. Erfinden wir doch nicht immer irgendeine Lügengeschichte von Neutralität oder von irgendwelchen komischen Schweizer Sonderwert oder irgend so etwas, sondern nehmen wir die Freiheit, die wir haben, nehmen sie dankbar an, weil wir wissen, dass wir die nur haben, weil wir ganz viele gute Freunde um uns herum haben. Ich meine, mit dem Deutschland, ich meine Österreich, ich meine Frankreich, Italien, alle die zusammen. Dass das etwas ist, wo uns wie geschenkt worden ist, wo uns jetzt aber auch in eine Verpflichtung nimmt. Ja. Auch ein guter Freund sein für die, die keine Freiheit mehr haben, weil sie einen Autokrat ihnen probiert wegzunehmen.
Ja, voll. Voll. Ja. Ah, Stefan.
Ja, hey. Schwere Themen. Und weißt du noch, vor einer Woche haben wir uns noch irgendwie so über Belanglosigkeiten aufgeregt. Und jetzt ist es irgendwie, ist alles scheißegal.
Ja, irgendwie.
Ja, wirklich einfach scheißegal.
Ja, bist haben wir dann schon fast beschämt, über was.
Ich meine, uns hat ja dann noch jemand geschrieben von der katholischen Kirche. Ich habe ja letztes Mal mich ein bisschen aufgeregt, vor allem so über so eine Scheinökumene und Berichterstattung von KCH und so. Und uns hat ja dann noch jemand geschrieben, ob wir nicht mal ein Bier trinken wollen. Und das machen wir auch. Aber stell dir jetzt einfach vor, du wärst jetzt die Woche nicht in der Ferien und wir würden jetzt irgendwie heute zusammen ein Bier trinken. Dann wäre es irgendwie schon fast absurd, über so etwas zu schwätzen.
Ja.
Es wäre einfach egal.
Ja, es ist zumindest, es rückt vieles dann wieder in Perspektive. Und gibt einem natürlich auch Grund, sich vielleicht gar nicht so fest aufregen über gewisse Lappalien. Ja,
so ist es immer, wenn es ums Ganze geht. Gell? Und dann vergisst man es wieder und lebt wieder so im eigenen kleinen Horizont weiter.
Ja.
Ja. Hey, aber du hast jetzt Ferien und wirst das sicher nutzen, um dich zu erholen, gell?
Ja, im Wesentlichen schon, ja.
Oder bist du eigentlich einfach am Arbeiten und sagst nie?
Nein, also ich bin nicht so richtig am Arbeiten, aber ich lese ein paar Sachen, wo ich müsste auch lesen für die wissenschaftliche Arbeit, die ich ja noch dran schreibe in meiner Freizeit sozusagen. Aber ich muss auch sagen, ich lese halt einfach sehr gerne also Sachbücher. Ich bin einfach nicht so der Romanleser. Ich habe zwar einen angefangen jetzt, meine Frau hat mir einen aus der Bibliothek mitgebracht.
Was für einen?
Ja, der heisst irgendwie die Zukunfts... wie heisst der jetzt? Ein Buch, das vom Obama empfohlen worden ist. Die Zukunfts... warte, ich kann das gerade sagen, weil es ist nämlich noch wirklich ein geiles Buch. Das Ministerium für die Zukunft heisst es.
Okay.
Ja, das ist so ein Roman, ist irgendwie letztes Jahr rausgekommen, vom Obama als wichtigstes Buch vom 21. bezeichnet worden. Und es geht so um Klimakrise, ist so ein paar Jahre in der Zukunft. Mega krasses Buch, wirklich. Also das, vielleicht schaffe ich das sogar fertig zu lesen, ist allerdings 800 Seiten lang. Aber sonst, ich lese im Fall auch in der Ferien einfach sau gern so Sachbücher irgendwie, so, ich weiss auch nicht, Philosophisches oder keine Ahnung, irgendetwas stimmt mit mir nicht.
Geil.
Aber ja. Aber ich fahre ja keine
Ski. Ich habe mega gern Hörbücher, weißt du, wenn es um Sachbücher, um Sachinhalt geht, habe ich mega gern Hörbücher. Aber wenn ich so richtig Ferien habe und möchte abschalten, dann liebe ich es einfach Roman zu lesen. Das finde ich wirklich,
Ja,
da kommt man so ganz weg.
Wir sind ja eigentlich in der Skiferie und ich fahre keine Ski mehr in diesem Jahr. Ich habe mich jetzt mal entschlossen, zum so mal aussetzen. Und jetzt habe ich eigentlich relativ viel Zeit, wenn meine Frau mit dem Kind auf der Piste ist. Ich muss dann einfach die Nacht rechtzeitig auftischen und alles andere ist in meiner freien Verfügung. Oder?
Was machst du heute?
Ja, heute mache ich, glaube ich, etwas ganz Einfaches. Risotto irgendwie mit, keine Ahnung, mit Speck und Nüssen oder so. Gestern habe ich Schwein...
Mit Speck und Nüssen? Das ist noch geil.
Ja, das ist mega fein.
Finde ich wirklich
mega fein. Kannst so Speck und Nüsse anrösten und so. Gestern habe ich Schweinefilet im Speckmantel gemacht mit Ofenherdöpfel und Gemüse. Das war auch fein. Ja, genau.
Und hast du gerade so ein Lädchen in der Nähe, wo einfach ein bisschen kannst du
pösteln? Hey, eben nicht so richtig. Meine Frau hat mal wieder einfach sensationell vorbereitet, organisiert. Wir haben einen Menüplan gemacht für die ganze Woche. Und sie hat alles eingekauft und wir haben einfach kistenweise Lebensmittel aufgeschleppt und leben jetzt eigentlich mehr oder weniger zum Kühlschrank aus, oder?
Also jetzt nur, um das richtig zu verstehen, oder? Eigentlich ist es so, während du in den Ferien deine Sachbücher kannst lesen und daheim rumchillst und deine Frau mit den Kindern unterwegs ist, hast du nur die einzige Aufgabe gefasst, das, was sie auf dem Menüplan hat und schon eingekauft hat, noch aufzuwärmen.
Ja, du tust, also ich tue es nicht aufwärmen, ich tue es authentisch, genuin kochen. Und Manu, jetzt hast du es gerade wieder so ein bisschen...
Nein, Manu, schau, es ist alles okay, aber ich finde... Das ist jetzt ein Tipp, ich sage dir jetzt so also unter guten Freunden. Hey, einfach wenn es darum geht, dass ihr irgendwie müsst den Wäsch machen und aufhängen, dann macht aus. Macht aus.
Ja, ja, ja. Ja, nein, ich... absolut. Nein, ich bin ja da, also wirklich... I'm here to help. Aber du hast natürlich schon recht, das ist jetzt aber auch sehr untypisch in diesen Ferien, aber das ist jetzt ein sehr einseitiges Arrangement im Moment, ja.
Oh,
ja. Okay. Ich gebe es ja zu. Okay. Los, ich wünsche dir eine sensationelle Woche. Ich hoffe, du leidest nicht allzu sehr unter meiner Abwesenheit. Nächste Woche bin ich wieder zurück.
Ich leide wahnsinnig, Manu. Ich leide wahnsinnig.
Okay.
Wirklich. Ja. Aber sei froh, bist nicht da. Ich weiss nicht, vielleicht hört man das nachher sogar noch auf der Aufnahme. Auf unserem Dach, also vom Podcaststudio, das ist jetzt kein Witz, hat es erwachsene Männer, die irgendwie mit Hämmer aufs Dach aufhauen. Die sind da irgendwie, glaube ich, am Ziegel ersetzen oder irgendetwas. Es ist unfassbar laut. Also du verpasst
nicht viel. Die würden doch gescheiter einmal den Lift reparieren, der schon seit einem Monat kaputt ist.
Ja, aber das tut uns gut, das haltet uns
fit. Das stimmt, wir haben den ja eh nicht benutzt.
Hey, ich wünsche dir eine ganz gute Woche. Und vielleicht gehört oder sieht man sich ja sonst mal noch. Und euch allen, die bis jetzt in dran bleiben, auch eine ganz gute Zeit. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, wenn das durch Schall und Rauch das nächste Mal wieder gehört. Weil das RefLab geht in so eine Fastenzeit. Und in dieser Fastenzeit haben wir eigentlich im Sinn, mal aufzuhören mit Beiträge publizieren und die nachher auf Social Media zu bewerben und allen zu sagen, schaut, wir haben wieder etwas gemacht. Sondern wir würden euch dann eigentlich gerne so ein bisschen Sachen zeigen, die andere Leute machen und Tolles machen. Jetzt wissen wir aber irgendwie nicht so richtig, was passiert denn eigentlich in der Ukraine weiter und kann man jetzt dort wirklich einfach schweigen, 40 Tage lang dazu. Es ist gerade ein bisschen schwierig, wir wissen es noch nicht, wir werden heute eine Sitzung haben und darüber reden, wir werden am Donnerstag sicher auch wieder darüber reden. Also vielleicht hören wir uns wieder, vielleicht in einer Woche, aber höchstwahrscheinlich ist dann das RefLab am Fasten und der Manu und ich trinken den Kaffee ohne Mikrofon.
Okay.
Euch ganz eine gute Zeit.
Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.